und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir gegenüber live und in Farbe meine Sparringspartnerin
Angie, hi.
Und mit mir Nicole Staudinger.
Ja. Folge 78. Wir haben bei der letzten Folge unseren ganzen Housekeeping-Part vergessen. Deshalb fange ich jetzt einfach damit mal an.
Bitte.
Oh ja, genau. Ihr schreibt uns super fleißig jetzt auch über die Sommerwochen. Das ist super. Eure Fälle an hallo@nicolestaudinger.de. Ich bin auch ganz verzückt darüber, dass ihr euch jetzt mittlerweile alle sehr kurz haltet. Also so eine
gut
Seite.
Erzogen,
gut erzogen, genau. Das ist mega. Das finde ich für meine Vorbereitung ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Schreibt uns gerne weiter. Schreibt uns vielleicht auch gerne schon mal Fälle, wenn ihr diese besprochen haben möchtet, die vielleicht nicht ganz so dringlich sind, weil wir gehen ja auf eine Minitour mit unserem Leichtgesagt-Podcast. Anfang November sind wir einmal am 3. November in Hamburg. Dafür gibt es auch noch ein paar Resttickets.
Aber wirklich, glaube ich, nur noch ein paar. Ne?
Ja, ein paar, ganz aber sein, es gibt noch welche.
Ja.
Künstliche Verknappung ist okay, aber es gibt noch.
Ja, also, ja aber jetzt, also wenn nochmal noch 50 kommen wollen, wird es eng.
Nee, das wird eng. Ne? Das geht nicht, aber ein paar können noch kommen. In Wiesbaden leider nicht. Da sind wir voll. Da sind wir voll mit dem ganzen Saal, was uns sehr freut. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja, genau. Schreibt uns schon mal Fälle, wenn ihr diese im Live-Podcast besprochen haben wollt. Also mit Publikum und ja. Video nachher. Zumindest von einem der beiden Live-Podcasts machen wir ein Video. Da gehen wir mit dem Martin auf Minitour. Nächstes Jahr dann Nightliner und so, ne? Stadiontour ist klar. Ne? Okay, gut. Machen wir. Das wollte ich als kurzen Housekeeping-Part reinnehmen und fange an mit einem Feedback zu einem Podcast von uns, keinem speziellen, sondern so generell von der Miriam, die uns schreibt. Liebe Nicole, seit einigen Tagen höre ich deinen Podcast. Ich schiebe seit Monaten einen versäumten Vorsorgetermin bei meiner Frauenärztin vor mir her. Davor habe ich ein Jahr lang vor mir hergeschoben, überhaupt einen Termin zu vereinbaren. Was mich daran gehindert hat, direkt einen neuen Termin auszumachen, ist zum einen, dass es mir sehr unangenehm war, diesen Termin versäumt zu haben und zum anderen, dass ich die Vorsorge beim Frauenarzt hasse und Angst davor habe. Nun hast du mich aber ermutigt, dieses Thema endlich anzugehen. Ich habe also eine Mail an die Praxis geschrieben, in der ich geschrieben habe, wie unangenehm mir das Versäumnis ist, dass ich natürlich die Kosten für den versäumten Termin übernehme und gerne einen neuen Termin ausmachen möchte, weil mir meine Gesundheit wichtig ist und ich nach einer langen Stillzeit doch endlich eine ordentliche Brustuntersuchung machen lassen würde. Ich bin so stolz auf mich. Danke für deinen Arschtritt, den habe ich so sehr gebraucht.
Ach, wie süß und wie mutig.
Total. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Darüber sprechen wir ja auch häufiger. Ich fange aber mal direkt mit dem ersten Fall an. Und zwar hat uns die Julia geschrieben. Liebe Nicole, liebe Angie, ich brauche dringend euren professionellen Rat zu einem aktuellen akuten Kommunikationsproblem mit meiner Zwillingsschwester. Ich versuche mich kurz zu fassen. Wir sind 37 Jahre alt und unsere Kommunikation war schon immer etwas schwierig und aufgeladen. Seit wir 15 sind, haben wir immer schon diverse Nebenjobs gehabt. Teilweise hat eine von uns die andere ins Boot geholt. Ein Geben und ein Nehmen. Nun habe ich seit circa einem Jahr wieder einen Nebenjob als Servicekraft in einem tollen jungen Team. Ich fühle mich sehr wohl und es macht mir viel Spaß. Für mich ist es eher ein Ausgleich, auch wenn es teilweise Job ist, bei denen ich 14 Stunden auf den Beinen bin. Ich habe mir diesen Nebenjob selbst ergattert und mir einen Platz dort geschaffen. Nun hat meine Chefin vor kurzem einen spontanen Engpass an Personal gehabt, sodass sie mich fragte, ob meine Schwester an diesem Tag auch mit aushelfen kann. Ich habe mit mir etwas gerungen, ob ich das möchte oder nicht. Da es dann mehr oder weniger klar ist, dass es nur eine Ausnahme ist, ist meine Schwester mit eingesprungen. Für mich selbst war klar, dass ich nicht möchte, dass wir in Zukunft weitere Events dort gemeinsam machen, da wir ohnehin schon im gleichen Unternehmen zusammenarbeiten, uns mindestens einmal die Woche noch privat sehen, die Kinder im gleichen Alter sind und so weiter und so fort. Die sind auch befreundet und fast täglich hören wir uns. Ich wollte nach dem Nebenjob das Gespräch zu meiner Schwester suchen und ihr mit guter Kommunikation klar machen, dass ich unsere Beziehung schützen möchte und nicht mit dem gleichen Nebenjob überstrapazieren will. Unsere Kommunikation ist so schon immer schnell angeheizt und endet des Öfteren in Streit. Doch sie war schneller und hat direkt am nächsten Tag nach der Telefonnummer meiner Chefin gefragt, alles per WhatsApp. Ich habe direkt gemeint, ich möchte gerne zuerst persönlich mit ihr sprechen und wann sie Zeit hat. Die Diskussion per WhatsApp ging direkt los, denn sie meinte, sie kann sich schon denken, um was es geht und ein persönliches Gespräch möchte sie nicht, da sie sonst das Gefühl hat, nicht gehört zu werden, daher alles per WhatsApp. Sie kam dann mit dem Kommentar, wenn ich ihr die Nummer nicht geben möchte, holt sie sich von jemandem anderen. Sie akzeptiert also keineswegs meine Grenzen und dass ich das nicht möchte. Wie kann ich das mit guter Kommunikation, hier angehen und das Problem lösen und ihr verständlich machen, warum ich das nicht möchte, ohne dass es mir übel nimmt und vor allen Dingen über einen Zeitraum sauer ist. Mein, was will ich? Ein gutes, entspanntes Verhältnis zu meiner Schwester, wie es aktuell war, und dennoch meinen Nebenjob für mich alleine behalten, da ich dort ganz ich sein kann. Ich bin glücklich, wie unser Verhältnis bisher war, und ich denke, sie auch. Doch durch meine Ehrlichkeit und Äußerung meines Wunsches ist sie nun sauer und traurig. Ich freue mich auf eure Meinung dazu. Danke auch für den beiden, danke euch beiden für euren tollen, hilfreichen Podcast. Schreibt uns die Julia.
Ach, wie spannend. Wie spannend, weil ich nur vermuten kann, wie es so ist, als Zwilling aufzuwachsen.
Habe ich auch überlegt, als ich den Fall das erste Mal gelesen habe.
Und die einzigen, also ich höre ja gerne nach deinem Tipp ja wirklich sehr, sehr gerne die Kaulitz-Brüder. Und da bin ich jedes Mal kommunikativ überrascht, nicht nur, wie ähnlich die Sätze bilden und wie häufig die auch Sätze fertig machen von anderem, sondern ja auch, die berichten ja auch schon mal von Gefühlsähnlichkeiten. Ne?
Also, Gefühls- oder Traumähnlichkeit, ja. Oder dass sie morgens aufwachen und das gleiche Gefühl oder die Rückenschmerzen haben, die der andere hat.
Genau, und deswegen möchte ich mich da, also.
Sie sagen immer Twin, haben wir getwinnt oder die genau. Twin-Moment, ne?
Deswegen finde ich immer ganz spannend, wie eng sind so Zwillinge beisammen. Die sind ja auch noch eineig.
Ja, ne? Und die sind ja auch kommunikativ sehr stark, beide, finde ich.
Ne? Beide und ja auch. Und das beeindruckt mich total, liebe Julia, und das setze ich jetzt bei euch einfach mal voraus. Die sind ja auch sehr schnell sehr in Rage und fallen aber immer wieder in die Matratze der Liebe. Mhm. Also es ist, und das begeistert mich sehr an dem Podcast, dieses sich gegenseitig bam, 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 und die können sich offen heraus sagen, was ihnen allen stört. Ja. Aber es ist völlig klar, die sind Zwillinge, die gehen gemeinsam durchs Leben. Das ist ein Urvertrauen, dass ich mich selber dabei erwische und denke, was würde ich eigentlich für Geschwister? Also wie schön muss das sein? Und das höre ich hier auch raus. Und ich höre hier aber auch die Gleichzeitigkeit der Abgrenzung raus. Den Wunsch, was Eigenes zu haben. Mhm. Und ich glaube, das darf nebeneinander stehen, liebe Julia. Und ich glaube, das nimmt deine Schwester dir, wenn überhaupt, nur kurzfristig übel. Vielleicht ist es bei dir der Wunsch nach Abgrenzung, was Eigenes zu haben, und bei deiner Schwester gleichermaßen die Angst vor Abgrenzung, nicht alles gemeinsam zu haben. Ich glaube, dass die Überschrift auch hier, das hatten wir schon so oft, wirklich Liebe ist. Mhm. Und von dieser Seite aus, glaube ich, ist der Satz auch ganz simpel zu sagen, die beiden nennen sich ja immer Maus, ne, bei dem Podcast, ne. Und hier vielleicht zu sagen, Schatz, ich liebe dich über alles, aber diesen Nebenjob, den möchte ich alleine haben. Mhm. Punkt. Also da würde ich genau da auch bleiben und gar nicht untermauern. Ihr seid seit 37 Jahren zusammen. Ihr hattet immer die gleichen Nebenjobs. Ihr habt Kinder im gemeinsamen Alter. Das würde ich einfach so stehen lassen und sagen, nimm es mir nicht übel. Ich möchte diesen Job alleine haben.
Ja, die Schwester schreibt ja schon. Ich weiß schon, worum es geht, aber ist mir egal.
Genau.
Schreibt sie ja. Aber wenn ihr euch sowieso so oft seht, dann nimm sie doch zur Seite und sag so, ne, genau, jetzt lass mal, so per WhatsApp ist doch wirklich,
ist
ich,
doch
weiß, ich weiß nicht, wie ihr...
Wie also, die kommunizieren auf ganz vielen Ebenen.
Ja, ganz vielen Ebenen, und dieses, komm mal, ich weiß schon, was du weißt und was ich denke und du denkst.
Ja.
Aber da ist jetzt mal ein Punkt, da hätte ich gern das für mich. Das scheint ja auch so ein bisschen das Thema, nicht gehört zu werden, Ungerechtigkeiten vielleicht auch zu sein. Das ist was, da gehen wir psychologisch natürlich nicht rein, aber das scheint ja durch. Ne?
Genau.
Also wenn du aber schreibst, ihr habt eine gute Kommunikation eigentlich, dann ist das doch eine Base.
Und genau deswegen tue ich mich damit auch mit weiteren Tipps so schwer, weil ich glaube, dass diese Zwillings-Kommunikationsebenen eine ganz andere sind. Da kann ich kaum mitreden.
Aber ja, und auf der anderen Seite ist die Situation aber auch nicht so schlimm, dass irgendwas zerstören kann. Ne?
Nein, also überhaupt nicht. Und da wäre ich, also meine Überschrift wäre da liebevolles Tacheles. Ganz liebe, und zur Abrundung. Ich erzähle die Story gerne nochmal, weil das für mich eben so weit weg ist, wie das wohl sein kann mit Zwillingen. Ich fand immer Ferien auf dem Immenhof so toll, weil ich immer gedacht habe, wie geil, wenn du so einen Doppelgänger einfach hast. Aber der Konstantin war ja mal auf den Kindergeburtstag eingeladen, ne, von einem Zwillingspärchen, zwei Mädels, auch eineiig. Und er war bei einer von beiden eben eingeladen, aber beide haben natürlich zusammen gefeiert. Und ich habe ihn hingebracht, waren die Kinder vielleicht so 6, maximal 7. Und die beiden Mäuse stehen vor mir und ich knie mich so runter und sage, na, ihr süßen Mäuse, wer von euch beiden hat denn heute Geburtstag?
Hast du nicht.
Habe ich natürlich.
Hast du nicht.
Und die beiden stehen bei vor mir, ja, und gucken und sagen, wir beide. Und ich so, ja, natürlich, wir beide. Und der Vater stand daneben, Angie, der hat mich angeguckt, wie du mich immer in den Gang guckst. Und ich so,
ich hatte wieder den Bestseller-Moment.
Ja, ich hole ganz kurz noch das zweite Geschenk. Ich hatte das nicht mehr auf dem Plan. Ich meine, wie banal kann man sein? Na, ihr zwei süßen
Mäuse. Ja, wie kannst du eigentlich in der Bubble sein bei Zwillingen?
Wer hat denn von euch beiden Geburtstag? Und die beiden ganz süß. Eine schöner als die andere. Logischerweise beide gleich schön. Und gucken mich mit großen Augen an und sagen, ja, also wir beide. Ja. Ja, das war mein verpeilter Moment. Also bin dann wirklich nochmal losgeflitzt und habe natürlich das zweite Geschenk, weil wir haben uns natürlich nachher alle bepinkelt vor Lachen, weil der Vater meinte noch zu mir, ich dachte, du machst einen Witz. Ich sage, ich wünschte, es wäre so gewesen. Oh Mann.
Ich dachte, du
so weit weg.
Ja, du bist ja wahrscheinlich in der Erzählung immer die Mama vom Korn, ne?
Genau. Weißt du noch damals? Also es haben
weißt
alle
du noch
am
damals.
Anfang haben alle leicht betroffen geguckt, weil sie nicht wussten, ist es eine Krankheit bei mir, die dem zugrunde liegt? Ist sie vielleicht einfach auch psychisch sehr verwirrt? Und nachher haben natürlich alle gebrüllt vor Lachen, als sie gemerkt haben, nee, die Alte ist einfach wirklich verpeilt.
Nee, die Geschichte hast du noch nicht erzählt.
Habe ich noch nicht. Nein, ich habe die mal, glaube ich, in Social Media, also schon vor Jahren mal irgendwann erzählt. Nee. Mehr von euch zwei Mäuse. Und diese großen Gesichter. Diese großen Gesichter, als sie ganz überzeugt sagten, wir beide. Und ich so,
scheiße. Ja. Also abschließend, glaube ich, für die Julia haben wir noch einen abschließenden Satz.
Vertraue auf eure Beziehung.
Ja.
Das, glaube ich, ist in diesem Fall Vertrauen.
Und wenn ihr euch seht, dann, wenn es jetzt nicht schon passiert ist, dass es angesprochen wurde, der Fall ist jetzt schon ungefähr 3 Wochen bei uns.
Ich finde es ganz rührend, dass sie sich darüber überhaupt so viel Gedanken macht, dass es die Schwester ihr übel nehmen könnte, was für mich ein ganz klarer Beweis dafür ist, wie eng die beiden sind.
Mm.
Das finde ich schön.
Ja.
Dass da immer noch Befindlichkeiten sind, dass es ihnen nicht egal ist nach dem Motto, wir sind eh Zwillinge.
Ja,
das sind
beides Mamas auch schon wieder.
Ja,
ne?
Total. Also
Mamas von jeweils irgendwie 2 Kindern. Also.
Ich beneide euch sehr. Und deswegen häng es gar nicht so hoch auf, liebe Julia. Könnt ihr. Lässig. Ihr total.
Und vielleicht arbeitet ihr trotzdem auch. Vielleicht hat das Arbeiten ja auch Spaß gemacht zusammen.
Vielleicht kann man ja auch Termine, Tage ausmachen, wo man, ne? Also vielleicht ist das auch euer USP.
Ich wollte gerade sagen, also, die Twins im Nebenjob.
Ach, mir fallen ganz viele Firmen ein.
Machen wir direkt eine Strategie draus.
Genau, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, dann soll es vielleicht so sein und ich suche mir was anderes, wo ich ganz alleine wirken kann. Auch das ist nochmal eine Idee wert vielleicht.
Ne? Ja. Kurze Zwischenfrage, weil es jetzt eben zweimal gesagt wurde und du es auch nochmal aus dem Podcast erzählt hast mit dem Thema Maus. Ne? Die haben ja gesagt, Maus, ne? Jetzt nennen ja viele die immer Maus und so. Dann hat ja der Bill das letzte Mal gesagt, also jeden jetzt immer Maus nennen, das geht ja auch.
Ehrlich,
also das
ist,
und hat er gesagt, ich habe das nicht differenziert genug dargestellt. Wann ist eigentlich wer wie eine Maus und so, ne? Dass wir uns untereinander, und das ist ja generell mit Spitznamen so in der Kommunikation, wann ist eigentlich der Zeitpunkt für einen Spitznamen?
Oh, und das, wie, da bin ich leider die ganz falsche.
Bist du die falsche?
Ich sag ja sofort auch Schatz. Also ich sag ja zu jedem Kind grundsätzlich Schatz, auf dem Spielplatz und einer
gefallen. Ja, das finden ja manche auch nicht so richtig.
Nein, ich
gut,
weiß
ne?
Und das tut und glaub
also
mir.
Also war jetzt nicht nur auf dich bezogen, weil ich weiß ja, dass du es machst
ganz schlimm,
und finde deshalb interessant in der Kommunikation deine Einordnung von Spitznamen und was macht das?
Ja, also nochmal, da bin ich glaube ich wirklich die falsche, weil ich ja
kann ja gar nicht sein.
Ich liebe ja Menschen so. Und insbesondere Kinder, jetzt gerade wieder im Urlaub gesehen. Ich kann da nicht, für mich sind alle Kinder liebevoll.
Mäuse.
Also Mäuse, Schätze.
Ja, ich sag ja auch
immer
Maus. Ich sag ja auch zu jedem Kind Maus.
Ja, ich komme da und nicht, ich muss mir auf die Zunge beißen. Und ich kann dir sagen, dass das schon öfter ein Thema bei uns zu Hause war, als meine Kinder. Ja, natürlich. Was meinst du denn, wie so ein 15-Jähriger das findet, wenn er seine Freundin mit nach Hause bringt und du sagst, na Schatz, geht's dir gut? Die machen ja auch original den Tonfall von mir so nach. Mittlerweile haben sie es beide kapiert und die Freunde auch. Wir kriegen es aus der Mama nicht raus. Ich ändere ja auch sofort den Tonfall. Es ist furchtbar. Und wir hatten das schon ganz, ganz oft, dass die Jungs mir gesagt haben, Mama, kannst du sie vielleicht einfach mit Vornamen anreden? Ja, sag ich, Schatz, kriege ich gut hin. Dann schaffe ich das. Ja, aber ich sage ja auch natürlich, zu meinen Kindern sage ich ja nochmal, das sage ich aber jetzt nicht, was ich da für Namen nenne. Ich bekomme das gut hin. Und dann haben wir oft 7, 8, 9 Jungs, Jugendliche.
Du hast es sogar schon auf dem Auftritt.
Ja, das ist ja, und das muss mir auch heute noch.
Fällt mir gerade ein, ja, wenn du sagst, das sage ich euch nicht, aber du hast es schon vor 300 Leuten gesagt.
Ja, und das war ja.
Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
Und aber du weißt, wie der Konstantin in der ersten Reihe reagiert hat. Der hat einfach nur den Kopf geschüttelt. Und,
ja, und der Max hat danach noch paar Mal das wieder.
Das hat seitdem, sich, der hat den seitdem mit diesem Namen im Handy eingespeichert. Es ist furchtbar. Ja. Ich will sagen, ich arbeite an mir, dann kommen so eine Schar Jugendliche, wenn wir offen Haus, auch dürfen ja auch alle bei uns schlafen, die kommen und dann bin ich cool und sag, hey, yo, ja, also
hey,
alles
Bro.
Gut, so, genau. Dann haben die bei uns geschlafen. Dann sitzen die alle so verschlafen am Küchentisch.
Und dann sagst du, hallo, ihr Mäuse.
Natürlich, weil ich vor Glück ausflippe, wenn so eine Horde Jugendliche verschlafen, noch mit Schlaf in den Augen. Und dann sitzen die teilweise so 2 Meter großen und sage ich, na Schatz, ich habe SZ-Müll. Und dann sind die so verdrömelt und dann sagen die, möchte ich gar nicht sagen, soll ich es dir denn vielleicht auch schmieren? Und die so, gerne. Und dann kommt der Max und denkt, ja, ich habe Schatz gesagt, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich komme da nicht aus mir raus. Und deswegen bin ich leider die falsche Ansprechperson, wann man Spitznamen sagen darf. Ich habe sogar schon zu einem hochprominenten Menschen beim Kölner Treff Backstage, der quasi eigentlich mit Sir angeredet werden muss, habe ich schon Schatz gesagt. Und das ist nicht schön.
Gut.
Gut, dass jemand anderen.
Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Wie siehst du das denn?
Nein, aber warum es mir einfiel, war wirklich das Mausthema. Und weil es auch in einem anderen Podcast nochmal besprochen wurde, auch bei Fest und Flauschig mit Mucki und so. Und dann haben die auch gesprochen, Spitznamen im Erwachsenen-Dasein. Was macht das eigentlich im Büro, im Beruf und so weiter. Fand ich total spannend. Plus, dass ich dann den Film Der Spitzname geguckt habe, jetzt im Flugzeug.
Ach ja.
Ne? Weil der ja nochmal die Abfolge ist von der Vorname, Nachname, Spitzname.
Ja.
Da geht es auch darum, dass der eigentlich ein Sohn und macht irgendwie aus dem weiblichen Namen der Tochter immer so eine männliche Abwandlung. Und die Frau empfindet das immer als, du hättest lieber einen Sohn gehabt und warum sagst du nicht den Namen unserer Tochter und wie viel Gedanken ja Menschen sich zu Namen machen. Und dann kommt das Kind auf die Welt und das ist sowieso ein anderer Name. Ist ja in unserer Familie auch so. Und Spitznamen. Und dass Menschen aber auch nicht sagen können, wenn sie einen Spitznamen nicht gut finden. In der Familie beispielsweise.
Mm.
Ne? Dass manchmal sich das so eingebürgert hat und irgendwann mal sagt, nee, ich bin das jetzt nicht mehr. Ich bin nicht mehr der.
Ja.
Ne?
Also ich war zu Hause
jetzt
auch.
Von Fest und Flauschig war Mucki.
Ja.
So, ne? Ich bin nicht der Mucki. Bei uns heißt halt Katze auch Mucki. Euer heißt auch Mucki, ne? Also hier Martins Katze. Ja, Kater. Also ich finde es aber kommunikativ, auch gerade in der Social-Welt, halt total spannend, wenn du einmal so das Thema hast und dann irgendwie sagen willst, ich will das nicht mehr. Ist ja ein bisschen so wie Revolution.
Ja, total, aber im Social Media, also im Business, hat man ja üblicherweise keine Spitznamen. Also, guck mal, wir beide nennen uns nicht mit Spitznamen.
Nee, und ich nenne dich auch nicht Staudi. Ich habe letztens drüber nachgedacht. Weißt du noch, wo wir das Meeting hatten mit Nicole und du gesagt hast, du kannst mich aber Staudi nennen?
Ja, aber wir haben jemanden in unserem direkten beruflichen Umfeld, die sagt, Staudi liebe ich total.
Ja, ist ja auch okay, aber das ist was sehr persönlich Individuelles.
Ja, wie sagen wir eigentlich? Ich sage Angie zu dir.
Angie, ich sag.
Du sagst nicht Nicole.
Na doch, und dann denkst du immer, es ist aber.
Ja, Nicole sagt Nicole. Niemand zu mir. Original.
Gott, haben niemand, wir ein Thema vielleicht.
Niemand nennt, und ich bin da sehr dankbar.
Ich sag die Queen, ich sag my dear.
My dear, genau. My dear. Wir haben doch uns für, wir sagen my immer dear. My dear. Hello, my dear, ist immer,
Queenie finde ich auch nicht.
Nee,
nicht
ja, gut, nee, sagt auch, beruflich ein Part, komme ich auch gut mit zurecht. Ja. Ich war zu Hause immer die Maus bei meiner Mama.
Ich bin immer noch die Maus.
Ja, ich bin auch immer noch. Also meine Mutter sagt auch nie Nicole zu mir. Nicole sagt niemand.
Ja. Mein anderer Spitzname aus dem Kindheit war es Tudelpohumfer.
Bitte wie?
Tudelpohumfer.
Wie kommt denn das?
Keine Ahnung, muss ich meine Mutter fragen. Fiel mir jetzt gerade ein, Tudelpohumfer ist mein Spitzname.
Ach krass.
Muss ich meine Mutter fragen. Mama, wenn du das hörst, give me a call.
Und im Kölschen ist das ja so, dass sehr häufig, und das muss man sich ja auch mal bewusst machen, sowas gäbe es heute gar nicht mehr, dass die körperlichen Eigenschaften...
politisch unkorrekt
natürlich, nur mal so als Beispiel, der Schäfer's Nas, sowas, ne?
Ja.
Oder Tünn und Schäl, ich bitte dich, das ist Tünn und Schäl, also Tünn und Schäl ist der Blinde und der mit der großen Nase, ne?
Ja.
Das ist ja auch Anarchie. Ja, oder heute würde man sagen diskriminierend. Nein, nee, es ist ja immer liebevoll. Dieses
liebevoll gemeinte Moppelchen.
Genau, Moppelchen, der ja. Ries, der Grauhaarige, kenne ich auch. Ja. Also das ist, also kann man das im Kölschen gemacht. Also so kenne ich das nur.
Ja, lustig. Ja.
Das lang, das lange Laster. Das hat meine Oma oft zu mir gesagt. Das ist wieder lange
das
Laster.
Das lange Laster.
Ja, war mega toll. Oder das blonde Gift, habe ich auch schon gehört. Ja, aber das war nie ein Anlass für Schlagfertigkeit. Das lange Laster war dann, als ich größer wurde als meine Oma. Da kommt das lange Laster. Aber immer so liebevoll mit dem Klapser. Also
finde ich total spannend. Schreibt uns mal zum Thema Spitzen.
Ja, okay, jetzt haben wir uns verquatscht.
Ist ja nicht schlimm. Die eine oder andere Folge kann ja mal ein Ticken länger werden. Hier.
Ja.
So, wir kommen jetzt zu einem sehr beruflichen Fall. Ich gehe jetzt auch wieder in die ernsthaften Ton hier. Der Mike hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei, zuerst möchte ein Mann hat uns geschrieben.
Ich wollte gerade sagen, der eine Mike,
den es gibt. Hallo ihr zwei, zuerst möchte ich mich bedanken für euren tollen Podcast. Ich bin durch meine Frau dazu gestoßen und bereue es nicht. Aber das freuen wir uns aber. Ich möchte mich heute mit einem Anliegen an euch wenden, das mir in letzter Zeit zunehmend auf der Seele liegt. Es geht um ein Thema, das aus meiner Sicht mit der aktuellen Kommunikation und Rollenverteilung in der Führung zu tun hat. Seit Ende letzten Jahres bin ich gemeinsam mit meinen jüngeren Kollegen in der Leitung einer Abteilung. Stellvertretender Leiter ist er und dann erzählt er jetzt, warum er das ist. Das überspringe ich mal, weil er auch drum gebeten hat, das ein bisschen zu verfremden. Er hat es aber so gewollt, dass er Verantwortung bekommt, vollumfänglich. Wir haben damals viel gemeinsam vorbereitet mit den Kollegen, um diesen Schritt gut und konstruktiv zu gestalten, sowohl inhaltlich als auch zwischenmenschlich. Aktuell befinden wir uns mitten in einem größeren Wandel, wie so viele Firmen, einer Transformation, die federführend von meinen Kollegen vorangetrieben wird. Wir geben beide viel, also es geht jetzt um zwei, um ihn und jemand anderen, begegnen den Mitarbeitenden offen, menschlich und mit viel Einsatz. Dennoch stoßen wir dabei immer wieder an die Grenzen, auch im Zusammenspiel mit unserer Geschäftsführung, deren Führungsstil stärker auf klassische, extrinsische Motivationsmuster setzt. Was mich persönlich zunehmend belastet, ist das Zusammenspiel mit meinem Kollegen im Alltag. Auch wenn er mich formal immer einbindet, habe ich oft das Gefühl, dass viele Dinge schon vorbereitet und entschieden sind, bevor ich wirklich zur Geltung komme. Ich erlebe eine Art Ping-Pong-Situation, bei der ich mich reaktiv fühle, statt wirklich mitzugestalten. Besser gesagt, er will mit mir gestalten, ich brauche aber länger, um die Dinge zu begreifen. Hinzu kommt die Art, wie er arbeitet, sehr schnell, sehr präsent, sehr viel auf vielen Kanälen, gleichzeitig E-Mails, Präsentationen, Gespräche, alles gleichzeitig. Auch in Situationen, wo ich selbst noch sortieren oder fokussieren möchte, dringt er im wörtlichen wie im übertragenen Sinne direkt durch. Er ist neugierig, das hat er selbst auch so gesagt, aber für mich wirkt es oft übergriffig und stressend. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich zurückziehe. Ich frage mich, ob ich überhaupt die richtige Rolle habe. Von außen bekomme ich Anerkennung, aber innerlich zweifle ich. Bin ich wirklich so stark, wie andere sagen? Oder täusche ich alle nur? Also das Imposter-Syndrom? Einschub. Im Privaten fühle ich mich auch nicht so, wie andere mich immer sehen. Sie sehen mich stark, hübsch und präsent. Ich stecke auch viel zurück und Bescheidenheit ist die Nummer eins bei meinen Werten. Schlagfertigkeit äußert sich bei mir eher im Lautsein und hektischen Äußerungen, also der Flucht. Die Unruhe nehme ich inzwischen auch mit nach Hause. Ich merke, wie sehr es mich auch privat beschäftigt, wie wenig Raum ich noch für meine Frau und meine eigenen Themen habe. Konzentration fällt mir schwer, Ruhe will sich niemals einstellen. Kurios, seit der Kollege in Urlaub ist, läuft vieles klarer, strukturierter, ich kann besser agieren, fühle mich weniger getrieben. Gleichzeitig merke ich, wie schnell mich kleinere Dinge triggern. Ein lockerer Satz im Chat: Mein Zug verspätet sich, ich habe eine verspätete Ankunft, ich versuche gegenzusteuern, meditiere, bewege mich viel, aber der Stresspegel bleibt. Ich möchte lernen, besser mit der Situation, vor allen Dingen in der Kommunikation mit meinem Kollegen umzugehen. Mir ist bewusst, dass ich viel an mir selber arbeiten muss, aber ich wünsche mir Wege, um meine Bedürfnisse besser zu formulieren, Grenzen klarer zu setzen und Missverständnisse zu meiden. Habt ihr Tipps, wie ich das Gespräch suchen kann, ohne Vorwurf, aber mit Klarheit? Wie kann ich sagen, deine Art stresst mich, ohne dass es verletzend wirkt? Und wie finde ich selbst heraus, was ich wirklich will? Verantwortung, Rückzug oder vielleicht etwas ganz anderes? Ich danke euch sehr fürs Zuhören und jegliche Art von ehrlicher Rückmeldung.
Ach, Mike, ich bin ganz begeistert von dieser Mail.
Sehr toller Fall. Danke, Mike.
Ganz, ganz großartig, überschreitet natürlich ein bisschen die Kompetenz dieses Podcasts.
Deshalb habe ich es aber eben nochmal von dem kommunikativen Thema, weil das können wir ja vielleicht rausfiltern.
Ja, auf jeden Fall.
Also er weiß, dass er viel an sich arbeiten muss.
Ja.
glaube ich, das ist ja auch der wichtige Punkt, zu dem wir nicht so viel sagen können.
Das ist ein wunderbares Führungskräfte-Coaching und das zeigt eben auch der große Unterschied zwischen Coaching und Training. Das ist mal ein ganz guter Ansatz, das mal zu zeigen. Mhm. Im Schlagfertigkeits- und Kommunikationstraining steht nachher bei mir ein ganz klares Lernziel. Das geht zwar auch über die inneren Werte, aber ich habe nachher ein ganz klares Lernziel.
Also wenn du dann als Trainerin,
wenn ich als Trainerin
die,
ne, unterwegs
vielleicht
bin,
weiß nicht jeder, was
ach so,
du
ja,
machst,
genau, ne, als Kommunikationstrainerin oder Schlagfertigkeitstrainerin, dann komme ich, würde ich jetzt zu Mike in die Firma kommen und nicht nur für ihn, sondern für die ganze Mannschaft ein Kommunikationstraining zum Beispiel machen, mit dem Lernziel, an jeden Konflikt dran zu gehen, verbal, an den ich dran gehen möchte. Das ist der eine Zweig, der für den Mike mit Sicherheit interessant ist. Mit dem inneren Prozess lasse ich aber als Trainerin den Mike alleine danach. Ich gehe danach ja wieder. Wenn ich als Coach gebucht bin in einer Firma und dann über Wochen, Monate da bleibe, dann würde ich regelmäßig mit dem Mike telefonieren oder uns in Online-Sessions zusammensetzen und dann würden wir den Prozess gemeinsam verfolgen mit dem großen Unterschied, dass der Mike selber sein Ziel definiert. Das ist mal ein ganz spannendes Beispiel, um mal die Unterschiede aus meiner Sicht, weil Training und Coaching immer sehr viel miteinander verwoben wird. Beim Training gebe ich das Lernziel vor. Beim Coaching sagt der Coachee, was er erreichen möchte.
Und das hat er ja mehr oder weniger schon beschrieben.
Richtig. Also eigentlich, lieber Mike, kann ich dir nur empfehlen, such dir wirklich einen guten Business Coach, der dich da begleiten kann. Das ist in dieser Position, da habe ich gleich noch zwei Fragen zu, völlig üblich. Also wirklich Firmen, die da ihre Leute gut begleiten wollen, die haben im Hintergrund alle jemanden sitzen, da können die anrufen, Sessions buchen. Im Prinzip wie ein Therapeut, nur eben als Coach. Dass der Mike das spürt, lieber Mike, das ist mal das allererste, dir mal mitzugeben, das ist total normal. Also ich kenne kaum ein Unternehmen, wo die obersten Führungsligen damit nicht arbeiten. Die haben das alle im Background. Das kriegst du alleine nicht mehr hin. Meine zwei Fragen, weil ich das nicht richtig verstanden habe. Er teilt sich diese leitende Position mit dem Kollegen?
Ja, im Team. Er teilt sich das.
Er teilt sich das im
Team. In Absprache mit der Geschäftsführung, ja.
Kannst du was über die Größenordnung sagen?
Nein, ich habe sonst alles vorgelegt. Ich weiß auch nichts über sein Alter.
Okay.
Also, weil das wäre auch interessant, wie vielleicht der Altersunterschied ist der beiden, ne? Weil auch da dieses Thema, der eine ist super schnell und mit allem super vertraut und mit Präsentationen und so, das ist ja was auch zunehmend auf einen zukommt.
Ja.
Wenn man in einem Job älter wird, ist es so. Da
Natürlich.
Kommen Leute nach, die haben Dinge drauf, da kannst du nur noch staunen.
So sieht es aus. Und lieber Mike, du hast ja eine ganz klare Arbeitsanweisung an uns gegeben.
Ja.
Die kann ich aber so nicht geben, weil die innere Arbeit davor leider hier stattfinden muss. Und das fragst du selber, Mike. Nämlich, woher weiß ich, was ich wirklich will? Es gibt ein paar Alarmsignale, die ich rauslese. Und das ist, dass ich bei ihm die Ruhe nicht mehr einstellen will und dass er Probleme hat, sich zu konzentrieren. Du weißt, wie sehr ich es vermeide, den Begriff des Burnouts zu verwenden. Das sind aber zwei Momente, weil er so reflektiert schreibt und so ruhig schreibt, dass ich dir, lieber Mike, dringend empfehlen möchte, dir da professionelle Hilfe zu suchen.
Und das kann man ja auch kombinieren mit dem Business-Coaching-Thema.
Unbedingt.
Gibt es ja Leute, die mit sowas sich auch beschäftigen.
Unbedingt, direkt, ne? Da reden wir über, also da haben wir jede Menge. Ich gehöre nicht dazu übrigens. Nicht, dass jetzt eine denkt, ich würde hier Werbung dafür machen. Ich kann das, ich mache es aber trotzdem nicht. Es hat andere Gründe. Ich kann aber gute Leute empfehlen.
Es hört sich nach einem extremen Overload an. Ne?
Total.
Mental
total.
Overload.
Und wenn ich jetzt dein Coach wäre, Mike, würde ich mit dir erstmal rausfinden wollen, was genau stresst dich? Du sagst, dieser Kollege, ich höre da auch ein bisschen Bewunderung raus, der ist schnell, der macht Dinge gleichzeitig, der ist auf Zack. Ich höre in dieser Bewunderung aber gleichzeitig auch ein geschwächtes Selbstbild heraus, dass der Mike mir gar nicht geschrieben hat, was er ja eigentlich gut kann.
Was, wo seine Stärken sind.
Das wäre mal der erste Step. wo sind deine Stärken? Warum glauben die Menschen, das in dir zu sehen? Was siehst du selbst in dir? Und da sehen wir schon, wie tief dieses Thema ist. Ne? Mhm. Wir reden vom Selbstbild. Er sagt ja auch privat, sehen die Leute nur das und das. Mhm. Und in Wirklichkeit ist das und das. Wir würden mal auf die Suche nach seinen Stärken gehen. Wir müssten auch mal an die Werte rangehen, warum er eigentlich glaubt, das machen zu können, damit er den Kollegen im besten Fall als Ergänzung sieht und nicht als stille Konkurrenz, von der er froh ist, wenn der mal nicht da ist. Um das rauszufinden, um das zu sagen, um dann zu sagen, ich bin Mike, ich kann A, B und C. Mein Kollege kann Teile von C, aber der kann vor allem X, Y und Z. Ich will X, Y und Z gar nicht mehr können. Und damit wir hier gut zusammenarbeiten können und auch Dinge schnell vorantreiben können, brauche ich 1, 2 und 3 für die Arbeit. Und ich muss mich in diesem Bereich abgrenzen.
Wie siehst du das denn, dass sie das zu zweit machen eigentlich?
Finde ich erstmal eine super Idee.
Oder? Weil sonst fängst du ja wieder von vorne an.
Ja, ja.
Also ne, wenn es was ist, was du zu zweit gut erarbeiten kannst, ohne jetzt tiefenpsychologisch zu arbeiten,
ja,
kannst ja auch immer noch Einzelsessions machen, ja, glaube ich. Ne? Aber ich fände, wenn es eine Führungsspitze ist, die man sich teilt und man sagt, komm, ich will, dass das nochmal 2 Jahre funktioniert, jetzt aus Arbeitgeber- oder Geschäftsführungssicht. Das ist ja das Beste, was du machen kannst.
Auf
sollte
jeden
eigentlich
Fall.
Jeder, bei einer, übrigens, falls uns noch jemand zuhört, in der Doppelspitze immer.
Immer?
Nicht einfach die Leute da reinschubsen. Und
dennoch
gucken.
Braucht der Mike dafür ein astreines Selbstbild.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke nur, diese Doppelspitze, das ist ja auch heutzutage immer dieses New Work und wir teilen uns und machen das zu zweit und das ist immer super easy.
Ja. Ja. Du hast aber ja rausgehört, dass die Geschäftsführung, das schreibt er ja auch, dass die Geschäftsführung viel mit extrinsischen Anreizen arbeitet. Und da ist das Problem. Die sind im Wandel. Das erlebe ich so oft.
Viel. Ja, ist ja ganz viel gerade. Ne?
Die sind auf dem Weg, was auch immer Wandel bedeutet, ja, Change-Prozesse anzustoßen. Aber die Spitze fühlt das noch nicht so ganz. Da wird dann doch noch viel auf klassisch gesetzt. Und jetzt wagt man mal sowas Tolles wie eine Doppelspitze. Aber weiß auch gar nicht, was ist die Kehrseite davon. Also da sind viele Dinge, Mike. Aber du bist derjenige, der uns geschrieben hat. Und deswegen wäre meine ganz klare Herausforderung, erstmal zu wissen, wer bist du? Was bringst du mit? Im zweiten Schritt, was will ich? Was will ich wirklich? Welche Bereiche sind mir wichtig? Wo will ich wirklich aktiv mitgestalten? Was kann ich aber auch in der Doppelspitze wirklich getrost abgeben? Weil daraus würde sich dann kommunikativ etwas ableiten, wie zum Beispiel mit dem Kollegen zu sagen, hör mal, ich sehe, du bist hier schon sehr weit. Brauchst du mich hier noch oder bist du schneller, wenn du alleine vorangehst? Denn für mich wäre A, B und C wichtig, dann würde ich mich darauf konzentrieren.
Mhm.
Aber dafür muss das Innere erstmal klar sein.
Ja, und wenn man Dinge schon entschieden hat, vielleicht den Blickwinkel von super, dass das entschieden ist, weil dann hat man Zeit für andere Dinge.
Exakt.
Das kenne ich nur aus meiner Doppelspitzentätigkeit, dass ganz häufig jetzt Dinge entschieden werden, wo ich kurz nochmal reflektiere, hätte ich es anders gemacht, ist gut, hat es irgendwelche Konsequenzen. Wenn das alles nicht der Fall ist, hake ich das ab, weil wir haben genug andere Dinge zu tun.
Und dann ist es nicht mehr übergriffig, sondern ein Voranbringen.
Nee, es ist erledigt. Ja. Es ist ganz pragmatisch erledigt.
Ja. Ja, und da siehst du wieder, es steht und fällt alles mit dem eigenen Selbstbild
und dann.
Und sonst könnte es im Zweifel auch eine Nachfrage sein. Ich sehe, du hast das schon entschieden, hol mich mal mit rein.
Ja. Spannend. Schreib uns gerne nochmal, Mike, wenn du dich hier wieder erkennst.
Und ein letztes bitte noch. Bitte, Mike, gib gut auf dich acht.
Ja.
Du hast ja schon ganz viele Hebel. Du benutzt Meditation und Bewegung und so weiter
so
fort.
Aber
bitte gib gut auf dich acht.
Ja. Auch wenn wir schon ein bisschen länger dabei sind, ich habe noch einen ganz kurzen Fall, der ein bisschen was mit dem Thema, nicht ein bisschen, sondern der mit Schlagfertigkeit vor allen Dingen zu tun hat. Und dann habe ich noch einen schönen Abschluss zum Thema, wo gute Kommunikation mein Leben verändert hat. Ich starte mal mit dem kurzen Fall der Caroline. Hallo, ich höre den Podcast total gerne und habe auch die Bücher von Nicole Staudinger verschlungen. Ich hätte da mal eine Frage. Ich habe immer wieder die Situation, dass ich auf meine leichte Gehbehinderung angesprochen werde. Ich hatte vor über 20 Jahren, damals mit 27 Jahren, eine schwere Gehirnblutung. Zum Glück habe ich es überlebt und kann wieder weitestgehend normal leben. Aber leichte Überbleibsel der halbseitigen Lähmung sind noch sichtbar. Für mich ist es okay, wenn mich Menschen darauf ansprechen, die ich kenne. Es ärgert mich aber, wenn wildfremde Leute mich auf der Straße dazu ansprechen. Manchmal kommt sowas wie auch Knie, was? Bei mir auch, aber nicht so schlimm wie bei Ihnen. Oder das sieht aber gar nicht gut aus von einem alten Mann mit Rollator. Oder so richtig platt, haben Sie eine Behinderung oder so? Oder einfach gute Besserung von der anderen Straßenseite von einer wildfremden Frau. Habt ihr Tipps für eine passende Antwort? Ich möchte einfach nicht mit wildfremden Leuten über meine Gesundheit sprechen und ich finde die Art, meinen Gang zu kommentieren, einfach übergriffig. Ich kommentiere ja auch nicht ungefragt das Aussehen oder die Kleidung anderer Menschen. Ich weiß, dass ich mich darüber nicht ärgern sollte und so weiter und so fort. Für alles alltagstaugliche Tipps wäre ich sehr dankbar, schreibt sie, die Caroline. Schlagfertigkeit, oder?
Ich meine, ja, das ist total. Total. Und da bringt die Caroline eigentlich alles mit und die Antwort auch, nämlich, dass sie sich selber, dass sie da mit wildfremden Leuten gar nicht drüber reden will. Auch hier, liebe Caroline, erstmal vielen lieben Dank. Ich finde es schon echt hart, von der gegenüberliegenden Seite gute Besserung
rüber. Ja, oder von einem alten Mann mit dem Rollator zu sagen, das sieht gar nicht gut aus.
Ja, also das, also.
Vielleicht ist es aber in dem Moment auch so ein bisschen, ach guck, dir geht's auch nicht gut. Ja. Empathie.
Ja, ja, natürlich. Und bei der guten Besserung würde ich wahrscheinlich einfach gegenüber rüberrufen, Dito! Ja, also das würde ich komplett da lassen, das Thema Humor. Und auch hier, ich weiß, das fällt schwer, ich finde es genauso übergriffig, wie ihr glaubt es mir. Und dennoch appelliere ich an das Menschenbild. Das ist wahrscheinlich falsch verstandenes Mitleid und Empathie, was dazu bewegt, etwas sagen zu müssen. Ich kann dann nur noch mal wiederholen die Erfahrung, die ich damals bei den Dreharbeiten gemacht habe, weil du ein Wunder bist. Da war ich ja mit der jungen Frau unterwegs, die aufgrund ihrer MS-Erkrankung im Rollstuhl war.
Ich erinnere mich.
Und sie hat genau das Gleiche gesagt. Und hat gesagt, die Leute kommentieren das alle und die gucken. Und wenn nicht kommentiert, die gucken. Und dann bin ich mit ihr über die Straße gegangen mit versteckter Kamera und dann haben wir tatsächlich mal die Blicke eingefangen. Und das war krass. Die Leute haben sie alle angeguckt. Wirklich. Und dann bin ich diesen Leuten mit der Kamera hinterhergelaufen und habe gesagt, sie haben jetzt gerade diese junge Frau wirklich sehr lange angestarrt. Mögen Sie mir das erklären? Und das war unisono. Zwei Sätze. Immer ein, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich so lange hingeguckt habe. Mhm. Und zweitens, immer. Ja, weil sie so eine auffällig schöne junge Frau war. Sie war einfach so auffällig schön. Und das bekommen natürlich die Menschen im Rollstuhl. Verbindest du vielleicht erstmal, bist du anders gepolt. Du denkst, im Rollstuhl sitzen Menschen, die wirklich ein arges Problem haben und die gar keinen Kopf sich darum haben, schön zu machen, in Anführungszeichen. Diese junge Frau war einfach wirklich auffällig schön, hat sich immer toll zurechtgemacht und so weiter. Und alle haben so gesagt, weil sie so schön ist. Und dann haben wir die beiden zusammengeführt. Wir haben also die Menschen, die geguckt haben und unsere Rollstuhlfahrerin, das kann man, glaube ich, übrigens immer noch sehen in der RTL-Mediathek, weil du ein Wunder bist. Die haben wir zusammengeführt. Und meine Klientin, meine junge Frau, die ging strahlend da raus und hat gesagt, jetzt kann ich die Blicke anders einsortieren. Sie konnte sie also, um im Fachjargon zu bleiben, anders framen. Liebe Caroline, vielleicht gelingt dir das auch. Ja, das sieht aber ja nicht gut aus, dass du das humorvoll abtun kannst und sagen kannst, wir hätten das heute Morgen sehen müssen. Jetzt sehe ich schon wieder blendend aus, zum Beispiel. Dafür braucht es aber das gute Selbstbild und das Menschenbild.
Und ein bisschen Schlagfertigkeit.
Selbstverständlich. Und im Zweifel kann man mit der Schlagfertigkeitsqueen auch mal zuschlagen.
Unser Abschluss. Die Paula hat uns geschrieben, wo mir gute Kommunikation schon mal geholfen hat. Es geht um das Abschlussmotto. Durch das Hören eures Podcasts habe ich darüber nachgedacht und ich bin auf eine Kommunikation gestoßen, die jetzt fast 25 Jahre her ist. Ich war Mitte 20 und habe innerhalb eines großen Konzerns in einem Team von circa 20 Personen als Vertriebsinnendienstlerin gearbeitet. Die Arbeit hat mir sehr gefallen. Unser Vertriebsleiter war sehr, ich nenne es mal speziell. Also eigentlich eher unfähig und vor allem auf seinen Stab und seine Sekretärin angewiesen. Das hieß damals noch so, schreibt sie. Sekretärin, darf man heute auch nicht mehr sagen. Als diese sich auf eine Position in einer anderen Abteilung beworben hat, war bei ihm Holland in Not. Es kam, wie es kommen musste und er bat mich in sein Büro. Achtung, Klischee, aber er hatte es in der Tat, ein Sofa plus Sessel darin stehen. Ich saß nun also auf diesem Sofa und er erklärte mir die Situation mit der freien Stelle als Sekretärin und dass er mich perfekt auf dieser Stelle sehen würde. Ich sah mich da überhaupt nicht, aber er war mein Chef und ich konnte doch nicht rundheraus ablehnen. Rückblickend war ich total stolz, bin ich total stolz auf mein junges Ich, dass ich da schon gute Kommunikation angewendet habe und ungefähr Folgendes zu ihm sagte. Das überrascht mich jetzt aber sehr. Vielen Dank für das Angebot und die Möglichkeit. Ich möchte da aber bitte noch etwas drüber nachdenken. Dies gewährte er mir natürlich und ich hatte die Chance, mit Freunden zu besprechen, wie ich aus der Nummer wieder herauskomme, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Die Taktik ging auf. Ich verkündete ihm, dass ich meine Fähigkeiten vor allen Dingen im Kundenkontakt sehe und ich diesen total vermissen würde und schlug ihm im gleichen Atemzug eine andere Kollegin vor, die einen neuen Job suchte. Win, win, win. Rückblickend hat sich mein ganzes Leben eigentlich mit guter Kommunikation befasst, aber trotzdem gibt es ab und an den sprachlosen Moment, der mich zu eurem Podcast geführt hat. Hier arbeite ich aktuell sehr an meiner Zwei-Silben-Antwort. In diesem Sinne, macht's gut.
Ich liebe alles daran.
Ist das mega?
Ich liebe alles.
Eine neue Zwei-Silben-Antwort. Macht's gut.
Also,
es ist eine sehr finale Zwei-Silben-Antwort, aber ist gut, oder?
Sie hat nicht zufälligerweise geschrieben, aus welcher Stadt sie kommt, dass wir sie zum Podcast einladen, weil ich liebe...
Kann ich aber nochmal fragen. Weißt du, habe ja ihre E-Mail-Adresse.
Ich habe mitgeschrieben und... Alleine schon der Satz, ich habe die Rubrik gehört und habe darüber nachgedacht.
Vor 25 Jahren.
Und das ist ja für mich der Inbegriff des Lebens. Dass wir immer mal wieder auch zurückgehen und gucken, Mensch, das ist mir damals passiert, das konnte ich damals nicht sehen, aber heute sehe ich, und was da dann alles drinsteckt. Nicht nur dieses sich Zeit nehmen und sagen, lieber Chef, Klammer auf, der du ja eigentlich wirklich sehr, sehr unfähig bist, Klammer zu, ich denke mal drüber nach. Nein, sondern auch noch eine Empfehlung auszusprechen, wobei ich, da muss ich fast laut lachen, welche arme Seele.
Ja, aber wenn du sie ist ja auch in einem ganz anderen Job und wenn da jemand
total.
Ist, der da Spaß dran hat, das ist ja
da
super.
Da steckt ja alles drin.
Da steckt alles
drin. Ich bin ganz, und dann noch
danke,
eine neue Zwei-Silben-Antwort. Macht's gut. Das übernehmen wir jetzt.
Ja.
Macht's gut.
Tschüss.